Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Jeder Moment bringt neue glänzende Farbenerscheinungen an dem weiten Horizont hervor, die nach einem heißen Tage aufsteigenden Dünste, in welchem die Lichtstrahlen widerscheinen, sind wohl die Ursache dieser unglaublichen Pracht. Rosig schimmernd tritt der Rhein in der Ferne hervor und verbirgt sich wieder, um an einem anderen Ort noch glänzender zu erscheinen, ohne dass das Auge allen seinen Krümmungen zu folgen vermöchte.
Johanna Schopenhauer, 1818.
In tausend Windungen erschließt sich neue Schönheit, reich und bunt. Wer wünschte nicht mit Herz und Mund ein Leben lang zu rasten hier?
Lord Byron, ebenfalls um 1818.
Kein Strom hat mehr als ein Flussbett nötig. Zur Geschichte der Flussbegradigungen in Deutschland von Günter Wessel.
Der Rhein ist einer der merkwürdigsten Ströme in Europa,
schrieb der badische Ingenieur Johann Gottfried Tuller 1822 in einer Denkschrift.
Wegen seiner Größe, seiner Verbindung mit den Gletschern und den meisten Seen der Schweiz, seiner Wasserfälle, wegen der Veränderung seines Laufes, der Verschiedenheit seines Gefälles, seiner Geschwindigkeit und seines Flussbettes, wegen der Größe seines Spielraumes und seines jetzigen Überschwemmungsgebietes, endlich wegen seiner Mündungen in das Meer und seiner Benutzungen zur Schifffahrt und Flößerei.
Ein wilder Fluss, so wie ihn auch der Basler Künstler Peter Biermann auf einem seiner berühmtesten Bilder zeigt. Blick vom Isteiner Klotz rheinaufwärts gegen Basel. Der Fluss, der dicht an der Felsenformation vorbeifließt, ist in unzählige Arme aufgespalten und von großen Sandbänken und Inseln durchsetzt. Er verliert sich in der Ferne. Überall ist Wasser. Ein eindeutiger Lauf des Stromes ist nicht zu erkennen. Die Ufer sind dicht bewaldet. Einige Jahrzehnte später hätten Johanna Schopenhauer, Lord Byron und Peter Biermann ihren Rhein nicht mehr erkannt. Und das ist zu einem guten Teil eben jenem Johann Gottfried Tuller zu verdanken. Studium unter anderem an der École Polytechnique in Paris. Mitbegründer der Ingenieursschule in seiner Geburtsstadt Karlsruhe. Ab 1817 Leiter der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaus in Baden.
Mit großem Weitblick und vor allem auch mit dem Mut zum Großprojekt.
Christoph Bernhardt ist Historiker am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner bei Berlin.
Ich selber habe vor allem zur Wasser- und Geschichte des Rheins geforscht.
Vor allem zur Umweltgeschichte. Und dabei spielt Tuller eine bedeutende Rolle.
Kein Strom oder Fluss, also auch nicht der Rhein, hat mehr als ein Flussbett nötig. Oder, welches einerlei ist, kein Strom oder Fluss hat in der Regel mehrere Arme nötig.
Schrieb Tuller 1812 an das großherzogliche Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten in Baden. 1807 hatte Tuller begonnen, sich mit der Rektifikation des Rheins, wie die Begradigung des Flusslaufes genannt wurde, zu beschäftigen.
Die Gründe waren, dass sich im späten 18. Jahrhundert die Hochwasser verstärkten und häuften. Es gab immer wieder 1771, 1794 und auch dazwischen gab es starke Hochwasser, die enorme Schäden anrichteten und sogar einzelne Dörfer teilweise wegschwemmten oder manche Dörfer mussten verlegt werden, weil es klar war, dass sie vom Rhein verschlungen würden.
Der südliche Oberrhein zwischen etwa Basel und Karlsruhe war eine sogenannte Furkationszone mit zahlreichen Flussarmen, Inseln und Sandbänken. Einen Hauptstrom gab es nicht. Weiter nördlich von Karlsruhe, also flussabwärts, in der oberrheinischen Tiefebene, meanderte der Flusslauf breit bis nach Mainz. Immer wieder änderte sich sein Gesicht und nach jedem Hochwasser kam es zu großen Uferabbrüchen. Bereits im Mittelalter hatte es in Europa Wasserbaumaßnahmen gegeben. Zisterziensermönche entwässerten Sumpfgebiete und betrieben Landwirtschaft auf den neu gewonnenen fruchtbaren Böden. Zur Abwehr von Hochwässern wurden schon 1391 bei Lidolzheim erste Rheinschleifen durchstochen. 1396 dann bei Germersheim. Im Laufe der Jahrhunderte folgten weitere. Doch nun wollte Tuller den großen Wurf.
Die Zeit war reif. Es gab ein breites Bewusstsein für den Sinn und die Notwendigkeit von Flussbegradigungen. Es gab viele neue Handbücher des Wasserbaus. Es gab eine kritische Masse an Experten.
1808 war in Straßburg der Magistrat du Rhin gegründet worden. Eine französische Kommission, die mit den Vertretern der anderen Anliegerstaaten zusammenarbeitete, um den Lauf des Rheins zu bändigen. Aber ein Problem blieb.
Vor dem großen Prozess zwischen 1803 und 1815, der dann praktisch zum Deutschen Bund und zu dem Großherzogtum Baden erst führt, haben wir zahlreiche kleine einzelne Splitter fast selbstständiger Territorien. Da gehören teilweise rechtsrheinische Gebiete zum Erzbistum Straßburg.
Eine Zersplitterung, die große Projekte natürlich erschwert.
Oder man muss praktisch internationale, bilaterale oder trilaterale Abkommen treffen. Und das ist sehr schwierig, weil die Kosten-Nutzen-Bilanz immer einseitig ausfällt. Ganz kompliziert.
Mit dem Großherzogtum Baden war die Kleinstaaterei, die Zeit der zersplitterten Territorien, auch auf dem östlichen Ufer des Flusses vorbei. Es standen sich mit Frankreich und Baden zwei Staaten gegenüber, die auch ein Interesse an klar definierten Grenzen hatten.
Alle sind sich darin einig, dass alle Grenzen so fest und unveränderlich wie möglich sein sollten. Doch was ist veränderlicher als die Mitte des Rheins?
Schrieb ein nicht namentlich genannter Straßburger Ingenieur Anfang des 19. Jahrhunderts.
Der Rhein ändert seinen Lauf jedes Jahr, manchmal zwei- oder dreimal. Mit dem Hochwasser ist eine Insel oder eine Gemeinde, die im Frühjahr noch französisch war, im folgenden Winter deutsch. Und zwei oder drei Jahre später wird sie wieder französisch.
Tullers Plan der Rheinbegradigung war das Versprechen sicherer Verhältnisse. Feste Grenzen, Schutz vor Hochwasser, Meer und besseres Ackerland, Gesundheit.
Alles längs diesem Strom wird anders werden. Der Mut und die Tätigkeit der Rheinbewohner wird in dem Verhältnisse steigen, in welchem ihre Wohnungen, ihre Güter und deren Ertrag mehr geschützt sein werden. Das Klima längs dem Rhein wird durch Verminderung der Wasserfläche auf beinahe ein Drittel, durch das Verschwinden der Sümpfe und die damit im Verhältnis stehende Verminderung der Nebel wärmer und angenehmer und die Luft reiner werden.
Im Frühjahr 1817 begannen die Arbeiten. Erste Waldflächen wurden abgeholzt und der Durchstich der Rheinschleife bei Knielingen nahe Karlsruhe begann. Der amerikanische Umwelthistoriker David Blackburn schreibt:
Es war das größte Bauvorhaben, das jemals in Deutschland in Angriff genommen wurde. Der Rhein zwischen Basel und Worms wurde um fast ein Viertel seiner Länge von 345 auf 273 Kilometer gekürzt. Dutzende von Durchstichen waren nötig, über 2200 Inseln wurden beseitigt. Allein entlang der Strecke zwischen Basel und Straßburg wurden Inseln und Halbinseln mit einer Fläche von weit über 1000 Quadratkilometern abgetragen und 240 Kilometer Hauptdeiche errichtet, für die 5 Millionen Kubikmeter Material verfüllt wurden.
Für den Bau selbst nutzte man die Kraft des Wassers.
Die Technik geht so, dass man in das Land eine zunächst schmale Rinne, den zukünftigen Durchstich, baut. Und dann, wie es so schön heißt, den Fluss die Arbeit übernehmen lässt. Das heißt, man dämmt dann den ursprünglichen Verlauf ab und dann strömt das Wasser in diese neu gegrabene, aber noch sehr kleine Rinne.
Das Wasser gräbt sich seinen Weg. Es fließt schneller, weil durch die Verkürzung des Flusslaufes das Gefälle gestiegen ist und vertieft dabei die mittlere Rinne. Und dennoch war es mühselige Arbeit. Mit Hacken, Schaufeln, Spaten, Körben und Eimern, mit menschlicher und tierischer Muskelkraft. Zudem funktionierte nicht immer alles so wie geplant. Der Durchstich eines Mäanders ließ unterhalb der Stichstrecke die Hochwassergefahr zunächst beträchtlich ansteigen. Zudem verstärkte sich durch die Beschleunigung des Wasserabflusses die Erosion, nicht nur in der Tiefe des Flussbettes, sondern auch an den Seiten.
Dann sind denen teilweise die großen Erdbrocken und einzelne Flurstücke buchstäblich weggeschwemmt.
Der Main.
Es führt über den Main eine Brücke von Stein. Wer darüber will gehen, muss im Tanze sich drehen.
Der Main wurde bereits von den Römern als Transportweg genutzt. Ab dem 19. Jahrhundert wurde sein Wasserstand flussaufwärts und flussabwärts immer stärker reguliert. Der Main fließt in den entsprechenden Abschnitten nicht frei, sondern wirkt wie hintereinanderliegende Seen oder eine Treppe aus Seen. Die Höhenunterschiede werden dabei durch Schleusen überwunden. Ausgebaut wurde der Fluss vor allem in den 1920er und 30er Jahren und dann wieder ab 1950. Heute gibt es zwischen Viereth bei Bamberg und der Mainmündung 34 Staustufen, die auf 388 Kilometern zusammen einen Höhenunterschied von knapp 150 Metern überwinden.
Es gibt zwei Methoden, einen Flusslauf dauerhaft festzulegen. Zum einen die sogenannte Uferpanzerung mit Steinen, zum anderen den Einsatz von sogenannten Buhnen, aufgeschüttete Dämme, die meist rechtwinklig vom Ufer Richtung Flussmitte abgehen. Sie werden an Stellen mit niedriger Fließgeschwindigkeit eingesetzt und sorgen dafür, dass in der Mitte des Flusses das meiste Wasser fließt, dass dort eine tiefe Fahrrinne entsteht.
Der große Vorteil von diesen Buhnen überhaupt im Vergleich zu wirklich einer Fixierung des Ufers über Wasserbausteine ist, dass zwischen diesen Buhnen noch halbwegs naturnahe Abläufe, Prozesse sich entwickeln können.
Sven Gutmann leitet das Büro des WWF Deutschland an der mittleren Elbe und managt dort ein Projekt zum Schutz und Ausbau der letzten großen, noch weitgehend zusammenhängenden Auenwälder Mitteleuropas. Denn die verschwinden mit den Flussregulierungen.
Das ist das Besondere auch an diesem Gebiet und an diesem gesamten Projektgebiet und auch an diesem Wald ist es, dass eigentlich das einer der letzten zusammenhängenden Auwälder, überflutbaren Auwälder noch ist.
Auenwälder bilden sich in Überflutungszonen unbefestigter Flüsse. Sie sind geprägt von Überschwemmungen und hohen Grundwasserpegeln. Am Ufer sind Weichhölzer wie Strauchweiden zu finden. In höheren Lagen, die weniger oft überflutet sind, folgen Silberweiden oder Schwarzpappeln. Und dann wiederum etwas höher gelegen der Hartholzauenwald mit Stieleichen, Eschen und Ulmen. Dabei ist eine Aue nicht klassisch vom Flussufer ansteigend aufgebaut, sondern immer wieder von breiten, wasserführenden, natürlichen Gräben durchzogen.
Der Auenwald lebt praktisch von der Dynamik und dem bewegten Relief. Also wirklich klassisch ist ein Auwald, der von Flutrinnen durchzogen ist und sehr kleinräumig, mosaikartig unterschiedliche Lebensräume hat, was dann auch wiederum bedingt, dass die Hartholzauenwälder so ein bisschen vielleicht vereinfacht gesagt auch die Regenwälder Mitteleuropas sind, weil sie durch dieses Mosaikartige eine hohe Artenvielfalt haben. Also hier ist tatsächlich ein Hotspot der Artenvielfalt auch in Deutschland und Mitteleuropa.
Die Auen verschwanden mit den Uferbefestigungen und der Strombegradigung. Das hatte auch positive Effekte, denn mit den Auen verschwanden auch die Anopheles-Mücken, die Malaria-Überträger, weil sie ihre Brutstätten verloren. Nach 1885 kam Malaria, an der 100 Jahre zuvor noch Friedrich Schiller in Mannheim erkrankte, am Oberrhein nicht mehr vor. Aus dem sumpfigen Gelände am Fluss wurden Wiesen. Aus feuchten Wiesen wurden Felder. Das fette Schwemmland war fruchtbar. Zehntausende Hektar neues fruchtbares Ackerland wurde gewonnen.
Das ist in einem von Hungerkrisen geschüttelten Land, wo in den 1910er und 1840er Jahren große Auswanderungswellen an die USA gehen, weil es zu wenig zu essen gibt, auf gut Deutsch gesagt, ist dieser Landgewinn ja mindestens genauso wichtig und sagen wir mal, ein Erfolgsfaktor wie eben die Hochwassergefahrverringerung.
Mit den Auen verschwanden aber auch Wasservögel und Wasserinsekten. Die Fische und der Fischotter und die Berufsfischer, die bis dahin ein gutes Auskommen hatten. Sie beklagten schon 1840 das Ausbleiben von Lachs und Stör. Aber auch Aale, Barsche, Schleie, Rotaugen, Brassen, Gründlinge, Hechte, Neunaugen und Meerforellen wurden seltener. Und es sank der Grundwasserspiegel. Denn eine einzelne tiefe Flussrinne, die das Wasser schnell abtransportiert und sich ständig tiefer gräbt, zieht das Grundwasser aus der Umgebung.
Wir haben also ganz große Probleme am Oberrhein, dass der Grundwasserspiegel um bis zu 8 Meter abgesunken ist. Das heißt also, dass viele Wälder in der Umgebung dieses Flusses nicht mehr wachsen können, weil sie schlichtweg nicht genug Wasser bekommen.
Hans-Jörg Küster ist Professor für Pflanzenökologie und einer der besten Kenner der deutschen Landschaft und ihrer Geschichte. Mancherorts wurde Widerstand gegen die Rheinkorrektur geleistet. Es gab eine komplizierte Gemengelage von Gegnern und Befürwortern. Dörfer, die direkt am Fluss lagen, waren oft glücklich, wenn der verlegt wurde, sank damit doch die Gefahr der Überschwemmung. An andere Dörfer rückte der Fluss dann näher, die waren massiv dagegen. Bei den Städten sah das anders aus. Christoph Bernhard.
Sie wollen gerne die Lage am Fluss behalten. weil sie von der Schifffahrt profitieren und auch sich eher gegen Überschwemmungen schützen können. Städte, die flussabwärts liegen und eigentlich selber von der Korrektion nicht direkt betroffen sind, sind wiederum dagegen, wenn oberhalb ihres Gebietes korrigiert wird, weil sie dann eine verstärkte Überschwemmung fürchten.
In Knielingen, westlich von Karlsruhe, ist der Widerstand besonders groß.
Das ist dann eine ganze Kette an Widerstandshandlungen. Also das fängt an, dass da irgendwelche Protestversammlungen oder auch Eingaben gemacht werden. Das ist dann noch ganz friedlich. Dann aber wird ja zunächst der zukünftige Flusslauf abgesteckt und es gibt da Markierungen, die werden in der Nacht entwendet. Es gibt Drohungen gegen Tulla selber sogar. Es werden Bauarbeiter bedroht und teilweise auch verprügelt.
Der Staat reagiert mit militärischer Gewalt, aber auch mit Gesetzen und Rechtsvorschriften.
Mein Argument ist ja sehr stark, dass dieses ganze Projekt auch mit einer staatlichen Modernisierung parallel geht, und zwar in ganz umfassendem Sinn.
Ein Enteignungsrecht wurde geschaffen, Kompensationsverfahren eingeführt, die Flussbaufron der Anleger wurde abgeschafft. Die Arbeiten am Flussufer gaben somit nicht nur dem Rhein einen neuen Lauf, sondern halfen auch beim Aufbau eines modernen Staatswesens. Auch symbolisch. Die Inszenierung der erfolgreichen Bauarbeiten verhalf dem Staat Baden zur Akzeptanz bei bürgerlichen Schichten.
Ich habe eben die These, dass da Staatsbildung auf Umweltbeherrschung aufgebaut wird.
Was Christoph Bernhard für das Großherzogtum Baden beschreibt, galt auch schon knapp 100 Jahre zuvor für das Oderbruch. Ab 1747 gruben auf Befehl des Preußenkönigs Friedrich II. Tausende von Arbeitern und Soldaten dem Fluss ein neues Bett, türmten neue Deiche auf und entwässerten die Sumpflandschaft mit Kanälen und Gräben. 10 Jahre später lagen große Gebiete trocken und konnten besiedelt werden. Etwa 32.500 Hektar fruchtbares Ackerland waren gewonnen worden, was Siedler aus Preußen und anderen Teilen Europas anzog.
Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert,
soll Friedrich der Große nach der Entwässerung des Oderbruchs gesagt haben. Eine gut funktionierende Provinz, die perfekt vermessen war, in der die Flurstücke verteilt und die Grundlagen für Grund- und andere Steuererhebungen gegeben waren. Die wechselhafte Sumpflandschaft hatte das zuvor verhindert.
Die Donau.
Der erste Eingriff in den Lauf der Donau erfolgte um 1480 bei Straubing. Nicht aus Hochwasserschutzgründen oder um die Schiffbarkeit zu verbessern, sondern damit die Schiffe direkt die Stadt passierten. So konnten sie besser kontrolliert werden und das Kassieren der entsprechenden Zölle war leichter. Im frühen 19. Jahrhundert wurden einzelne Donauschleifen durchstochen und bis 1849 253 Kilometer Donauufer befestigt. Allein in Wien änderte sich der Donauverlauf in den letzten 200 Jahren mehrfach. Heute durchfließen die Metropole im Grunde 4 Donauen. Alte Donau, Neue Donau, Donau, der Hauptstrom, und der nahe der Innenstadt gelegene, in Schleifen verlaufende Donaukanal.
Die Deutschen gestalteten ihre Flusstäler, Seen, Moore und Feuchtgebiete in der Neuzeit um,
schreibt der US-amerikanische Historiker David Blackburn. Heute gibt es keinen größeren Fluss in Deutschland mehr, der nicht reguliert ist. Und auch kaum einen kleineren. Zum Hochwasserschutz, für die Schiffbarkeit, zur Gewinnung von Wasserkraft, um Stauseen anzulegen.
Sie legten Sümpfe trocken, leiteten Flüsse um und stauten sie, änderten den Wasserkreislauf, das Gleichgewicht der Arten und das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umwelt. Doch die damaligen Zeitgenossen befrachteten diesen Umgestaltungsprozess gleichzeitig mit einer Vielzahl metaphorischer Bedeutungen. Sie nannten ihn Beherrschung der Natur, feierten ihn als Fortschritt.
So David Blackburn. Und was Johann Wolfgang von Goethe 1825 im Versuch einer Witterungslehre schrieb, bestätigt den Historiker.
Es ist offenbar, dass das, was wir Elemente nennen, seinen eigenen wilden, wütenden Gang zu nehmen, immerhin den Trieb hat. Insofern sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten Pflicht hat, muss er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten.
Die Mosel.
Die Mann,
Die Mosel wurde ab 1958 zu einem europäischen Schifffahrtsweg ausgebaut. Heute sind 394 der 544 Flusskilometer reguliert. Mit 28 Staustufen werden 160 Höhenmeter überwunden.
Man muss die Natur eindämmen oder sie zumindest beschwichtigen. In Theodor Storms Novelle »Der Schimmelreiter« wird ein Deich gebaut. Auf Anordnung des Deichgrafen Hauke Heyen mit modernster Technik. Doch die Dorfbewohner setzen zugleich auf anderes, auf Magie. Einer der Arbeiter wirft einen lebenden Hund in die Grube, die dann mit Erde aufgefüllt werden soll. Hauke Heyen ist empört, doch der Arbeiter ist sich sicher.
Soll euer Deich sich halten, muss etwas Lebiges hinein. Was Lebiges? Aus welchem Katechismus hast du das gelernt? Aus keinem, Herr, entgegnete der Kerl, und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen. Das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit euch im Christentum wohl messen durften. Ein Kind ist besser noch. Wenn das nicht da ist, tut's wohl auch ein Hund.
David Blackburn ist sich sicher.
Die Ansicht, es gelte, einen gerechten Krieg gegen die Natur zu führen, wurde für mehr als 200 Jahre zu einem vertrauten Refrain der deutschen Geschichte.
Ob das so stimmt? Kann man wirklich von einem Krieg gegen die Natur sprechen? Weil Tuller mit dem Pragmatismus des Ingenieurs an technische Überlegenheit glaubt?
In der Regel sollten in kultivierten Ländern die Bäche, Flüsse und Ströme Kanäle sein und die Leitung der Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen.
Oder weil manch einer sich auf die Bibel berief.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan.
Vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner.
Man kann das als eine Eroberung der Natur bezeichnen. Es ist aber so, dass man sich erstmal über den Naturbegriff eigentlich Gedanken machen muss. Was ist eigentlich Natur? Natur ist kein Zustand. Viele Leute meinen, es gibt einen Naturzustand und einen abgeleiteten Zustand davon, der Kultur oder Technik heißt.
Für Hans-Jörg Küster ist Natur ein dynamischer Prozess. Menschen haben immer in die Natur eingegriffen. Und während Natur die Landschaft stets verändert, haben Menschen das Bedürfnis nach stabilen Verhältnissen. Nach einer Umwelt, die ihnen gibt, was sie brauchen. Am besten immer. Kalkulierbare Lebensbedingungen.
Die Emscher war über Jahrhunderte hinweg bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein ein Fluss, der sehr vielkurvig war, über die Ufer getreten ist und der schon von den Römern den schönen Namen Ambiscara bekommen hat, die vielkurvige.
Uli Petzel, Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft. Die Emscher, am Nordrand des Ruhrgebiets, ist der Fluss, der in Deutschland unter dem Aspekt der auf Dauer kalkulierbaren Lebensbedingungen am meisten vom Menschen umgestaltet wurde. Hin und her.
Die Farbgebung geht ins Rot- oder Kotbraune. Der Geruch ändert sich mit jedem Zufluss, der rechts und links aus allen Rohren aller Kaliber mal wässrig dünn, mal dickflüssig wie eine Mehlspeise in die Emscher geleitet wird.
Schrieb der Autor Michael Holzach in seinem Buch »Deutschland umsonst« Anfang der 1980er Jahre. Über Jahrzehnte hinweg war die Emscher ein offener Abwasserkanal. Nicht zufällig oder aus Schlamperei, sondern genau so geplant. Denn mit der aufkommenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert und dem Wachstum der Bevölkerung musste man sich der Frage stellen, wie kann man das Abwasser aus dem Industrierevier ableiten?
Gleichzeitig gab es aber einen hygienischen Notstand. Typhus, Cholera kamen auf. Die größte Malaria-Epidemie in Europa war 1900 im Ruhrgebiet. Das heißt, es musste etwas getan werden.
Und es wurde etwas getan. Die Emscher wurde zu einem offenen Schmutzwasserlauf umgebaut. Der Bau eines normalen Kanalnetzes wie in anderen Städten war im Ruhrgebiet nicht möglich, denn der Bergbau hatte zu zahlreichen Bergsenkungen geführt. Es gab deshalb jede Menge tiefer Mulden, in denen Wasser einfach stand und aus denen es nicht abfließen konnte.
Betonsohlschalen, V-Profil, wurden ins Gewässer gelegt und die Emscher und die Nebenläufe wurden begradigt, sodass das gesamte Abwasser der Region direkt Richtung Rhein geschleust werden konnte. Das begann 1904 mit den Bauarbeiten und die Bauarbeiten gingen bis in die 40er, 50er Jahre hinein. Und das war eine sehr effiziente und günstige Form der Abwasserableitung.
Das war weniger ein Krieg gegen die Natur, keine Eroberung, sondern ein pragmatisches, wenn auch nicht naturnahes Vorgehen, um stabile Lebensverhältnisse zu sichern.
Das, was man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts getan hat, war für die wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebiets und damit Deutschlands überlebensnotwendig und aus ökonomischer Sicht ja auch richtig. Ohne eine solche effiziente Abwasserableitung und das Lösen dieser hygienischen Frage hätte ein wirtschaftlicher Aufschwung in Deutschland nicht stattfinden können.
In den 1980er Jahren wurde die Renaturierung der Emscher beschlossen. Die Zeit des Bergbaus ging zu Ende und die Bergsenkungen waren zum Stillstand gekommen. Das hieß, man konnte jetzt Abwasserkanäle bauen. Kurz wurde überlegt, ob man die Emscher einfach deckeln und zum Abwasserkanal erklären sollte. Doch dann entschied man sich für die Renaturierung. Seit 2022 ist sie weitgehend abgeschlossen.
Natürlich ist da etwas Anmaßendes dahinter. Natur, die einmal zerstört wurde, ist nicht wiederbringbar und nicht wiederherstellbar.
Sagt Ulrich Petzel und Hans-Jörg Küster ergänzt.
Renaturierung ist sehr schwierig. Sie haben ein bestimmtes Bild von Natur. Sie haben zum Beispiel bestimmte Flussschlingen im Auge und die schaffen sie neu mit sehr viel Geld. Und diese Flussschlingen, die sie neu schaffen, sind aber auf jeden Fall festgelegt und sind keine dynamischen Flussschlingen, wie das eigentlich sein müsste. Und sie lassen auch nicht zu, dass die Emscher wieder natürlich fließt. Denn wenn sie die Emscher natürlich fließen lassen würden, dann hätten sie die ganzen Bergschäden, die dann sich erstmal mit Seen füllen würden.
Renaturierung ist aus den unterschiedlichsten Gründen ein schwieriges Geschäft. Aus Kostengründen, aber auch, weil man definieren muss, was eigentlich Natur ist und wie viel Natur die Region verträgt.
Weser und Elbe.
Weser und Elbe sind im mittleren Lauf durch einzelne Durchstiche begradigt und durch Staustufen reguliert. Die Flussbetten werden durch Buhnen festgelegt. An den Unterläufen der beiden Flüsse sind die Eingriffe umfangreich. Schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Flussbetten immer wieder vertieft. Weitere Eingriffe sind geplant. Um die Häfen in Bremen und Hamburg für die immer größer werdenden Containerschiffe tauglich zu machen, soll die Weser auf gut 11 Meter vertieft werden, die Elbe auf 17 Meter. Ursprünglich war sie 5 Meter tief. Beide Vorhaben sind umstritten.
Sven Guttmann vom WWF läuft an der Elbe entlang und zeigt auf ein Stück Uferwiese. Hier würde er gern den Fluss wieder näher an die Aue anbinden, mit Flutrinnen, durch die das Wasser bei Flut dann wieder in die Aue schwemmt. Das verlangt schweres Gerät. Renaturierung mit Baggern?
Also das Problem ist, dass wir durch die menschlichen Einflüsse die standortlichen Rahmenbedingungen auch dieser Auenlandschaft so verändert haben, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt die Natur einfach lassen, wie sie möchte sozusagen, hier auch diese ursprünglichen Standorte und diese wertvollen Lebensräume gar nicht mehr herstellen könnten. Das heißt, hier geht es wirklich darum, Standortbedingungen herzustellen mit einer einmaligen Maßnahme, mit der Hoffnung, dass dann zukünftig sich diese Lebensräume wieder selbst etablieren und überlebensfähig sind.
Wir bestimmen Lebensräume. Vor 300 Jahren, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren wurden in Deutschland Flüsse begradigt. Sie wurden gezähmt. Aus Hochwasserschutz, um die Schiffbarkeit zu verbessern, um Land zu gewinnen, um bessere Gesundheitsbedingungen zu schaffen. Kurz, eine stabile Umwelt mit besten Voraussetzungen für menschliches Leben. Nun bauen wir zurück, renaturieren, zum Teil wieder, um stabile Lebensbedingungen zu erhalten. Denn Auenlandschaften sind aus mindestens zwei Gründen für uns Menschen wichtig. Zum einen als wirksamer Hochwasserrückhalt bei im Zeichen von Klimawandel immer häufiger vorkommenden Starkniederschlägen. Zum anderen, um das Abfließen von Süßwasser bei Trockenheit zu verlangsamen. Doch was sind unsere Vorbilder bei der Renaturierung? Bilder, wie sie Peter Birmann vom Rhein schuf?
Wir reden immer von Natur, aber in Deutschland sind wir ja in einer Kulturlandschaft. Und das spielt auch mit rein, dass ich mir zum Beispiel auf diesen Wiesen zukünftig eine Schafherde mit vorstelle, was ja auch so sozusagen einen kulturhistorischen Hintergrund hat.
Ist ein Umbau dahin überhaupt Renaturierung? Ist es nicht eher der Ausbau von Landschaften, den wir als harmonisch empfinden? Hans-Jörg Küster.
Man gestaltet eine Landschaft nach dem Bild der Natur. Man hat ein bestimmtes Naturbild und das gestaltet man. Und dann ist bei den Flüssen eben noch ein großes Problem, dass man immer den Fluss so gestaltet, dass er Mäander hat. Mäander haben aber die Flüsse erst in der Nacheiszeit bekommen.
Landschaftsdarstellungen, die älter als 300 Jahre sind, gibt es kaum. Unsere Natur- und Landschaftsbilder orientieren sich immer am Idyll des 18. und 19. Jahrhunderts. Geht es statt um Renaturierung nicht vielmehr um Landschaftsgestaltung? Mit bestimmten biologischen Voraussetzungen?
Genau, aber das ist ein bisschen auch ein Grundproblem im Naturschutz aus meiner Sicht. Deswegen rede ich lieber anstatt sozusagen von Natur, zum Beispiel über Prozesse. Also wir haben hier eine gewisse Rahmenbedingungen und wir ermöglichen der Natur, ihre eigenen Prozesse wieder ablaufen zu lassen, wo das Ziel, was dabei herauskommt, noch völlig unklar ist.
Kein Strom hat mehr als ein Flussbett nötig. Zur Geschichte der Flussbegradigungen in Deutschland von Günter Wessel. Es sprachen Inka Löwendorf, Timo Weißschnur, Thorsten Föste und Barbara Becker. Ton Sonja Maronde. Regie Anke Beims. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.